Also wir brauchen uns nicht drum kümmern, irgendwie Forellen, laichfähige Forellen einzubringen, wenn der Nachwuchs keine Chance hat, sich zu verstecken. Ja, also das ist so absolut widersinnig. Ja. Und solange die Gewässer an der Struktur so kaputt sind, also ist sämtlicher Besatz irgendwie Nonsens.
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 Nonsens. Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angebissen. Und damit wir es direkt aus dem System raus haben, Affenhitze.
Ja, also, hallo Leute, mir rutscht fast schon das Headset vorm Kopf und ich habe noch nicht mal viel gemacht, so schwitze ich schon. Ich glaube, wir haben eine Außentemperatur von fast 40 Grad, Erik.
Der Planet brennt, ist noch sowas. Was gibt's noch?
Wir sitzen trotzdem im Schatten, aber...
Ja, es ist sehr angenehm. Wir sind natürlich wieder mal draußen unterwegs. Schön, dass ihr dabei seid. Frieda und Erik sind da. Und wir haben mal auf den Kalender geguckt, beziehungsweise zählen. Das kriegen wir mathematisch gerade so noch hin. Es ist die 50. Ausgabe.
Klatschen wir auch mal.
Ja, vielen
Glückwunsch.
Dank.
Glückwunsch.
Unsere Gäste, Stefan und Chris von Flyers. Wir haben uns nämlich gesagt... Dann müssen wir uns so ein bisschen selber beschenken und wir machen mal was wir nie gemacht haben bisher und wovon wir auch keine Ahnung haben und ich ehrlich gesagt auch ganz schön Respekt.
Muss was mit Angeln zu tun haben.
Ach so, ja, richtig. Fliegenfischen natürlich.
Na
wir haben überhaupt wirklich keine Ahnung, aber umso spannender ist diese Welt. Eigentlich hatte ich gesagt, so, ich mache erstmal die ersten paar Jahre Raubfischangeln, so 5 bis 10. Und dann gehe ich an die Königsdisziplin, weil für mich ist Fliegenfischen Königsdisziplin.
Für mich ist das auch. Für mich ist das wirklich Weltspitze auf Top-Niveau. Man hatte auch bestimmte Klischees, ne? Die Schublade geht ja sofort auf. Du bist irgendwo in Alaska oder in Kanada an einem Fluss und die Lachse springen und dann hast du da wilde Drills und mit diesem peitschenähnlichen Auswerfen. Und das sieht so viel nach Technik aus, dass Erik und ich halt gedacht haben, hey, wen können wir da einladen, mit wem können wir sprechen und auch ganz wichtig für uns wegen Berlin und Brandenburg, wo kann man das eventuell bei uns in der Region machen und da sind wir einfach auf Flyers gekommen, die kennt ihr eventuell und wir begrüßen heute Stefan Pramne und Chris
Hart.
Chris Hart, wie war ich von Flyers? Schön, dass ihr uns hierher gelotst habt.
Ja, herzlich willkommen an einem der wenigen Fließgewässer, kleinen Forellengewässer
nicht in Brandenburg. Nicht Fließgewässer, genau, sondern Gewässer in Brandenburg mit Wassertemperatur, auch bei solchen Temperaturen die Forellenfischerei ermöglicht.
Aber doch, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Sendungen. Irgendwie, dass ihr euch so lange halten konntet, super. Womit allerdings 50 Sendungen gedauert hat, bis wir uns treffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt wirklich ein Geschenk war oder ob irgendwie Fliegenfischen nach wie vor so ein Nischendasein
fristet. Ja, das muss man ja auch entsprechend würdigen. Ne? Also so eine hohe Kunst an Angelfertigkeit, die kann ja nicht irgendwo Folge 37 oder Folge 17 sein. Das muss schon irgendwie Jubiläum sein. Und da sind wir auch gleich beim Thema. Chris, Stefan, was ist denn für euch so die Faszination Fliegenfischen? Warum macht ihr das denn überhaupt und nicht einfach Spinnfischen?
Ja, wenn wir anfangen, soll ich starten?
Chris, fang du an.
Ja gut, also ich komme ja auch, ich meine, das ist ja so der typische Werdegang. Ne? Man fängt an mit seinem Großvater, so war es bei mir der Fall, geht raus, er hat einen Bach gepachtet gehabt. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, so also Einzugsgebiet Rhein, Sieg, das ist meine Gegend, wo ich herkomme. Dann geht man auf Forellenbach mit dem Wurm, so fängt man an, Spinnfischerei. Irgendwann habe ich meinen Großvater mit nach Österreich genommen. Und in Österreich ist es ja gang und gäbe, dann auch mal Fliegen zu fischen. Vor allen Dingen ist es halt eine sehr schonende Art der Fischerei und man kann selektiv auch entnehmen. Den Fisch schonender schwimmen lassen, wäre jetzt ein Argument auch zu sagen, warum ich es mache, so im Sinne von Naturschutz, aber eben auch das Gesamterlebnis. Also was ich festgestellt habe über die Zeit, man muss sich schon sehr intensiv auch mit der Natur beschäftigen. Die Insektenwelt kennen, klar, wir reden über das Fliegenfischen, Hauptköder ist die Fliege, sind die Gewässerinsekten und die Beschäftigung mit dem Ökosystem, mit der Natur, das Ganze drumherum. Wenn man das einmal versteht, und das gut versteht, man lernt nie aus, aber sich dem nähert und dann auch regionale Unterschiede kennenlernt, wird man dann ein erfolgreicher Fliegenfischer und das ist das, was den Reiz für mich ausmacht. Ja.
Stefan, was war es bei dir?
Ich glaube, so eine Art Coming-of-Age-Episode. Nee, also nach 20 Jahren Berliner Nachtleben war es einfach mal Zeit für was anderes. Nein, ich habe schon als Stift geangelt, allerdings nicht mit der Fliege und habe jetzt vor sieben Jahren wieder den Fischereischein neu gemacht und dadurch hat die Angelei bei mir so eine ganz persönliche Renaissance erlebt und so geprägt von unzähligen Kanutouren in Schweden und Norwegen, wo ich immer Leute habe Fliegenfischen sehen in den Flüssen und ich es wahnsinnig elegant fand, dachte ich, okay, wenn ich mit dem Fischen wieder neu anfange, dann mit der Fliege. Und vor allen Dingen auch in Berlin und Brandenburg, weil es für mich auch eine Möglichkeit war, so dieses Bundesland auch nochmal neu zu entdecken. Ja. Aber da kommen wir dann auch schon zu einzelnen Aspekten, die Chris erwähnt hat. wenn man in Brandenburg erstmal genauer hinschaut, dann sieht man auch, also nicht nur springende Forellen und schlüpfende Maifliegen, sondern auch eine ganze Menge Probleme, die so an den Fließgewässern herrschen.
Das stimmt, ja. Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen später. Da wir aber gerade schon bei Brandenburg sind, Chris, das ist nicht das erste Bundesland, an das ich denke, wenn ich an Fliegenfischen denke.
Ich auch nicht. Ich war schockiert, als wir vor 3 Jahren gesagt haben, wir gehen nach Berlin. Nicht wegen Berlin als Stadt, nicht wegen des attraktiven Jobangebots, das wir bekommen haben, sondern genau wegen der nicht vorhandenen Möglichkeiten, hier mit der Fliegenroute auf Forellen zu angeln. Das war meine Vorstellung. Was habe ich gemacht? Ich habe dann relativ schnell die Jungs von Flybus auch kennengelernt. Also ich bin seit 3 Jahren jetzt Guide und mach Anfängerkurse, Basic-Kurse, Reisen, all das Portfolio, was wir anbieten als Flybus, auch mit den Jungs zusammen jetzt und dann eben kennengelernt, was Brandenburg zu bieten hat. Und ich muss sagen, das ist eine ganze Menge von eben klassischen Gewässern, wie eben hier dem Gewässer, wo wir uns jetzt befinden, was nicht sehr naturnah ist, bis eben hin zu sehr stark meandernden, natürlich erhaltenen Gewässern, selbst in Brandenburg, die auch eine Fischerei auf wilde, abwachsende Bachforellen ermöglichen. Und das ist unglaublich reizvoll, das ist eine unglaubliche Vielfalt, die selbst hier in Brandenburg vorhanden ist, die ich mir hätte vorher nicht so vorstellen können. Ja, und ich muss sagen, ich bin begeistert und werde jedes Mal, auch wenn ich Brandenburg, Berlin verlassen werde, die Gegend eventuell auch eines Tages, wenn das passiert, auch hier wieder zum Fliegenfischen herkommen.
Wobei man ergänzend sagen muss, dass das Fliegenfischen auf Forelle, ebenfalls in Brandenburg, schon eine sehr nerdige Freak-Geschichte ist.
Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Stefan, ist es nur nerdig oder ist es auch in irgendeiner Form elitär?
Nee, also elitär ist es überhaupt nicht. Ist es nicht. Ich meine, es könnten ja viel mehr Leute praktizieren, weil keiner wird davon abgehalten, nicht mit der Fliegenroute loszuziehen. Man muss keine horrenden Tageslizenzen zahlen, wie in Norwegen an Lachsflüssen oder in Schottland, Irland, wo man teilweise, weiß nicht, 500 Euro, 1000 Euro für eine Tageslizenz zahlen muss. In Brandenburg kann man für 50 Euro im Jahr an die Salmo-Strecken gehen und da ist nichts Elitäres dabei.
Ich glaube, für 18 Euro am Tag?
Ja, das ist richtig.
Und was gibt's da, bleiben wir gleich in Brandenburg, was gibt's da so zu beachten im Gegensatz, sagen wir mal, zum normalen Spinnfischen, wo ich ja mit meiner Gewässerkarte, meinem Angelschein im Prinzip auf die Maße achten muss und natürlich auf die Schonzeiten. Wie ist das beim Forellenangeln an Salmonidenstrecken? Was muss ich da beachten in Brandenburg? Chris, du?
Gerne. Ja, also wir haben hier in Brandenburg etwa 70 Kilometer Fließgewässer, das klassifiziert ist als Salmonidengewässer. Das ist halt so differenziert, dass du dort nur mit einem künstlichen Köder angeln kannst beispielsweise. Die Schonzeiten sind überall das gleiche, da gibt es keinen Unterschied, aber es ist eben die Angelart, die erlaubt ist, eben weil es sich um Salmonidengewässer handelt, ist es nur Kunstköder erlaubt, dann bei der Fliegenroute in Einfachhaken, beim Fliegenköder beispielsweise in Einfachhaken. Dann sind die Salmonidengewässer auch noch unterteilt, eben in Fly-Only-Strecken, also nur fürs Fliegenfischen. Da gibt es Abschnitte. All das ist sehr, sehr schön beschrieben, auch in der Salmonidenkarte, muss man sagen. Da macht der Landesanglerverband eine hervorragende Arbeit, dass man die Gewässer auch leicht findet. Es stellt überall Marken auf, um die Gewässerabschnitte entsprechend auch zu markieren. Das ist wirklich auch für den nicht-einheimischen Angler dann sehr, sehr leicht und einfach zu verstehen. Und wie gesagt, großes Kompliment, das ist sehr gut gemacht. Ja.
Und wenn ich einen Fisch gelandet habe, Stefan, den muss ich entnehmen, wie gehe ich damit um?
Na, ich glaube, zu dem Thema Catch and Release hattet ihr schon so einige Beiträge und Extrasendungen. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, kann ich dir darauf eine Antwort geben oder eine offizielle Antwort?
Eine offizielle hätte ich gerne.
Na, die offizielle wäre, dass du den Fisch dann entnehmen musst, ne? Also dass du ihn der Lebensmittelveredelung irgendwie zuführst dann in der Küche.
So, und jetzt die private?
Bei mir gibt es so ein Zwei-Klassen-System der Forellen. Ja, Chris hat es schon erwähnt, wir haben so auf der einen Seite die besetzten Salmonidenstrecken, in denen Regenbogenforellen und Satzforellen drin vorkommen. Und es gibt eben noch diese naturnahen Bäche, die auch ein Eigenaufkommen an Forellen haben. Und ganz klar, also ich habe kein Problem damit, eine Regenbogenforelle mitzunehmen oder auch eine Satzforelle, aber wovon ich definitiv die Hände lasse, sind halt die Wildfische. Und da ist mir egal, ob die über dem Schonmaß sind oder nicht. Die kommen definitiv wieder rein ins Wasser. Von denen gibt es nicht viele. Die sind elementar wichtig, um überhaupt diese sehr, sehr dünnen Forellenbestände an Wildfischen aufrechtzuerhalten. Und weiß nicht, lieber hacke ich mir die Hand ab, als dass ich einen Wildfisch mitnehme. Ich fange sie gerne. Es ist für mich eine tolle Herausforderung. Ich freue mich darüber wahnsinnig, aber sie kommen nicht in die Pfanne.
Und muss es die selbstgebundene Fliege sein? Ist das Fliegenfischer-Ehre oder ist es egal, Chris?
Also es ist ja so, wenn du hier bei uns einen Kurs machst, bei uns in Brandenburg, dann sind das Leute wie ihr auch, du hast gesagt, du angelst 3-4 Jahre, die sagen dann, ich will den nächsten Schritt gehen, haben keine Utensilien, keinerlei Materialien. Wir geben den Tipps, wie sie für, ja klar, also ich meine, das zahlt ihr beim Spinnfischen auch, als 250, 300 Euro eine Komplettausrüstung bekommt, wo ihr wirklich in unseren Breitengraden in Mitteleuropa gut klarkommt mit dem Fliegenfischen. Da gibt es einfach ein gewisses Wissen, das du brauchst, dann ist es nicht mehr elitär. Und das, da kann ich Stefan nur beipflichten. Also diese 50 Euro hier in Brandenburg, du wirst in Deutschland und auch nicht in Nachbarländern Gewässer finden wie hier, wo du auch die Chance hast auf wilde Forellen, wo du zu der Preiskategorie irgendwas mit der Fliegenroute Vernünftiges fangen kannst. Das ist sensationell. Also in Österreich findest du kein Gewässer, ein ordentliches, wo du eine Tageskarte unter 50 Euro oder günstiger als 50 Euro bekommst. Das ist ein Spitzenangebot, deswegen elitär. Klar, hat man von außen das Gefühl, ist auch oft so die Blockade zu sagen, oh, ist schwierig von der Technik, es ist teuer, eine andere Lizenz brauche ich da, um Forellen zu fangen. Wenn ihr wollt, kommt zu Flyris, wir machen es euch einfach, wir haben die Tipps und Tricks, um es einfach zu machen. Ja.
Stefan? Ja. Nee, nochmal ganz kurz, um auf die Fliege zurückzukommen. Ja. Man braucht keine selbstgebundenen Fliegen, man kann auch mit gekauften Fliegen angeln. Ja? Aber ich glaube, dass jetzt so eine Art Evolution ist, wenn man die ersten Schritte gegangen ist beim Fliegenfischen, dass, dann eröffnet sich automatisch irgendwann das Kapitel selber zu binden. Und es ist erstens auch eine schöne Winterbeschäftigung, ja, in einer Zeit, in der man eben nicht mit der Fliege, auf Forellen zumindest, nicht fischen geht, und damit kann man sich wunderbar so diese dunklen Monate irgendwie vertreiben. Und auf der anderen Seite, das generelle Attraktive auch ist daran, es ist so wahnsinnig analog. Ja? Mhm. So diese ganze Fischerei, man muss nicht mit dem Beeper rausfahren, man ist wirklich auf seinen Sachverstand, auf seine Instinkte irgendwie zurückgeworfen, und um am Wasser irgendwie an den Fisch ranzukommen, und man ist nicht mit dem Echolot unterwegs und muss keine Hightech auffahren, sondern wirklich einen kleinen Fusselknäuel aus Rehhaar und Federn, der irgendwie ein Insekt imitiert, und damit fängt man dann. Ja? Also man muss sich Strategien überlegen, und das ist, weiß ich, ist für mich jedenfalls was wahnsinnig Analoges, was ich sehr angenehm finde.
Wir sitzen hier mit Chris und Stefan von Flyris an einem Salmoniden-Fließgewässer, und jetzt habt ihr erzählt, kommt zu uns, wir bringen euch das bei. Wie kann man sich das denn ganz einfach geantwortet vorstellen bei euch? Man hat ein bisschen Ahnung von Angeln, man ist angefixt, und jetzt stellt man fest, oh, ich möchte unbedingt mal das Fliegenfischen erlernen. Was muss ich mitnehmen, und was sind so vielleicht Tipps für Anfänger, um, deswegen haben Erik und ich ja gefragt, das Elitäre wegzunehmen. Stefan?
Sehr, sehr einfach. Also alles, was ihr braucht, ist eine Anmeldung zu einem Wochenendkurs. ja. Und das war's. Also auf diesen Kursen, die finden, wie gesagt, am Wochenende statt, Samstag, Sonntag. Zwei Tage sind geteilt. Jeweils Vormittag ist Theorieunterricht, Nachmittag geht's dann zur Wurfpraxis auf eine Grünfläche, vorzugsweise im Berliner Zentrum, irgendwie in der Hasenheide oder Hasenheide hauptsächlich.
Genau, ja. Hasenheide, ja.
Und da lernt ihr dann sukzessive wirklich irgendwie das Werfen, den ganzen theoretischen Um- und Aufbau, ja, Fischkunde, Insektenkunde, Gewässerkunde, Technik, also alles, was ihr sozusagen für die ersten Schritte am Wasser benötigt, um die Fliege auf die Oberfläche zu kriegen.
Genau, wir gehen auch raus, machen einen praktischen Teil. Das heißt, wir haben ein unterschiedliches Gerät dabei, weil auch da jeder Körper ist anders, jeder Geschmack ist anders. Ne? Also so haben wir unterschiedliche Setups da, die auch jeder dann der Teilnehmer werfen kann und dann ein Gefühl bekommen kann, welche Route passt. Ne? Je nach Fischart, auf die man dann auch unterwegs ist. Wir haben viele, die eben auch an der Ostsee sind beispielsweise, oder am Bodden da auf Hecht, Meerforelle fangen. Das ist natürlich eine andere Fischerei als jetzt hier im klassischen Salmonidengewässer im Inland, also im Binnengewässer. Und entsprechend können unsere Gäste das dann durchtesten, kriegen da auch Empfehlungen von uns. Wir haben eine Partnerschaft mit einem Fliegenfisch-Shop, wo sie dann auch genau dieses Gerät das wieder vorführen oder das sie testen können und auch beziehen können. Ja.
Und im Prinzip ging es gerade den Flyers-Jungs und auch den Guides auch darum, wirklich dieses Fliegenfischen von diesem elitären Sockel eigentlich so ein bisschen runterzuholen. Ja. Ja. Ich meine, was soll das für eine elitäre Nummer sein, ja, wo man so nur Zugang über Geld bekommt? Das sagt ja noch lange nichts über deine Skills und deine Möglichkeiten aus. Ja, also
ich frage mich halt manchmal, ob es auch einfach historisch bedingt ist, ja, weil man so irgendwie klar. Englischer Adel klar. Oder sowas, ne? Also es zieht sich vielleicht auch einfach durch die Geschichte so ein bisschen.
Genau, das hat einen Grund. Ne? Damals gab es so Gewässerpächter, beziehungsweise damals waren die Fließgewässerstrecken in der Hand von einigen wenigen, und in England ist es bestimmt heute noch so. Das sind elitäre Clubs irgendwie, wo nicht jeder reinkommt irgendwie, und also da gibt es eine große Schranke, ja, bloß die gibt es bei uns in Berlin-Brandenburg nicht. Und da muss man auch dem Landesanglerverband irgendwie das auch zugute halten, also ja. Dass er so dieses Ganze auch so, ich nenne es mal Basisdemokrat, fertig hält. Ja? Also dass es eben, dass die Gewässer eben offen sind für Leute, die bereit sind, einen Minimalbetrag zu zahlen.
Aber nichtsdestotrotz ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Also lass uns doch trotzdem mal darüber reden. Mhm. Was sind so die Probleme und Aufgaben, die gerade auf den Salmonidenstrecken hier in Brandenburg irgendwie, ja, weiß ich nicht, wichtig sind, die vor uns liegen? Chris?
Ja, gerne. Also ich kann anfangen. Das Erste, was man halt direkt sieht, wir haben großteils von Menschen veränderte Gewässer. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Da ist es halt die große Herausforderung, diese dann eben auch vernünftig zu bewirtschaften. Da gibt es unterschiedliche Vorgaben, Maßnahmen, Politiken, die man sicherlich machen kann. Wir haben eben darüber gesprochen. Wir haben es über 70 Kilometer Salmonidenstrecke zu tun. Ein Verband, der das bewirtschaftet. Es gibt aber keine einheitliche Bewirtschaftung. Es gibt Gewässer, die werden, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, vernünftig bewirtschaftet. Das heißt, wirklich auf natürliche Reproduktion gesetzt. Das Geld, was von den Mitgliedern reinkommt, in strukturelle Maßnahmen, strukturelle Verbesserungen der Gewässerökologie reingesteckt. In anderen Gewässern ist es halt so, dass es rein in den Besatz von Entnahmefischen gesteckt wird. Und das ist natürlich für die ökologische Bilanz, gerade in einem Ökosystem, das so unter Druck steht wie in Brandenburg. Wir haben Klimawandel, wir sitzen heute hier bei 37 Grad, kaum Windbewegung, kaum Wasser, niedrige Wasserstände. Salmoniden, alles über 20 Grad, ist wirklich tödlich. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Also wenn wir an die letzten Sommer zurückdenken, was wir für Temperaturen hatten, das wird dann langsam wirklich auch hier in Brandenburg kritisch für Salmoniden.
Wie Chris sagte, diese Gewässer sind so dermaßen zerstört worden in der Flurbereinigung in den 60er, 70er Jahren, so nachhaltig zerstört worden, da sind Autobahnen geschaffen worden. Es sind eigentlich, also ein Großteil der Salmonstrecken sind einfach nur noch so Pisten, in denen es keine Unterstände gibt für Fische zum Beispiel, kaum Laichbetten, weil die mit Sedimenten zugesetzt werden durch die Landwirtschaft. Und es sind so unterschiedliche Aspekte, die auf diese Gewässer einwirken und auch gegen die Population der Forellen arbeiten. Der Prädatorendruck, ich weiß, also das Kormorane sind verschrien in der Anglerschaft ohne Ende. Mittlerweile sind es auch die Biber, die Dämme bauen und was die Forellen am Wandern hindern und so. Bloß da denke ich mir, Mensch, Kinder, ey, wir haben diese Scheißgewässer so geschaffen irgendwie und wir könnten froh sein, dass überhaupt noch ein paar Tiere wieder zurückwandern auf diese Pisten. Mhm. Und ich finde, man müsste woanders ansetzen. Eben, unser Landesanglerverband sollte sich mit den Bauern zusammensetzen. Nicht nur, wenn sie wieder über Wölfe herziehen, sondern irgendwie, sie sollten dann wirklich mal Lobbyarbeit für uns machen und klar benennen, was die Probleme an den Salmonidenstrecken sind. Ja, das sind Pestizideinträge, das sind Sedimenteinträge, das ist das Mähen der Uferrandstreifen bis an die Gewässerkante. Mhm. Ja, also da gibt es echt genug Handlungsbedarf, wie man die Gewässer verbessern könnte, ohne dass man gleich irgendwelche vermeintlichen Tierarten dafür verantwortlich.
Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, so eine Bewusstseinsschaffung, auch durch diese Bewirtschaftung auch. Wenn wir überlegen, klar, vielleicht war es vor 50 Jahren noch möglich, hier die 3 Fische pro Angler mitzunehmen, die immer noch erlaubt sind. Es wurde abgestuft von 5 jetzt auf 3. Na, aber die Gewässer hier geben es nicht her, dass die Angler jeder 3 Fische am Tag, 3 Salmoniden entnehmen können. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und das sind auch Zeichen, die gesendet werden, die aus meiner Sicht fatal sind.
Weil es gab jedenfalls in den vergangenen 2-3 Jahren unter Einwirkung dieses Klimawandels mittlerweile auf die Erwärmung der Gewässer gab es auch echt hässliche Bilder, auch an dieser Strecke hier zum Beispiel. Ja. Ich meine, man muss sich klar machen, die Satzfische, oh, da ist gerade einer gestiegen.
Ja, hast du aus dem Augenblick gesehen?
Vielleicht ist er auf der Kamera drauf. Dann können wir auch direkt mal darauf hinweisen, diesen Podcast könnt ihr eben nicht nur hören, sondern ihr könnt ihn auch jederzeit euch auch angucken, auch wenn ihr wahrscheinlich den gestiegenen Fisch da jetzt nicht seht, aber könnt ihr gucken einfach auf rbb-online.de/angebissen oder dem YouTube-Kanal. Da wir gerade bei den Fischen sind und das Thema so ein bisschen, habe ich das Gefühl, zumindest bei euch kritisch gesehen wird, Fischbesatz. Also ist das für euch zu viel dann oder wird sich dann nur darauf beschränkt? Also wie seht ihr das?
Da kann ich gleich daran anschließen, bevor mich die Forelle da unterbrochen hat. Nein, die Fische, die jetzt zum Beispiel hier in diesem System eingesetzt werden, die werden 550, 600 Kilometer irgendwo aus der Rhön, aus verschiedensten Zuchtanlagen, irgendwie werden die in Kübeln hergebracht. Ja, nach 500, 600 Kilometern scheuern an der Kübelwand, irgendwie eng, dicht an dicht, irgendwie kommen die hier schon lidiert an, werden dann im März, März ist es irgendwie ins Wasser gebracht, viele Fische sind dann verletzt, angeditscht und verpilzen, ja, und verrotten irgendwie, dann sehen aus wie Zombiefische und das ist, weiß nicht, da frage ich mich, es ist nicht nachhaltig. Also ich gehe auch nicht zum Gemüsehändler und kaufe eine Stiege fauliger Äpfel. Ja. Und um da vielleicht den Landesanglerverband doch wieder so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, mit dem Ansatz, demokratisch, irgendwie basisdemokratisch hier was zu schaffen, auch anderen, also vielen Fischern irgendwie Forellen zu bieten, finde ich es auch in Ordnung, Satzfisch irgendwie einzubringen. Aber ich finde, unser Landesanglerverband sollte einfach mal ganz genauer hinschauen, was für Salmo-Strecken hat er in seinem Portfolio? Ja, wie sehen die aus? Und ich glaube, dass es da eklatante Unterschiede gibt zwischen naturnahen Bereichen und diesen Autobahnen. Ja? Und ich finde, so eine Autobahn kann man natürlich mit Regenbogenforellen besetzen, irgendwie, wo es dann darum geht, den Mitgliedern irgendwie das Erlebnis zu bieten.
Stefan, jetzt oder auch Chris, wo ihr immer sagt, ne, wir unterscheiden zwischen Besatz und Wild. Das heißt, in Brandenburg muss es ja eine bestimmte Geschichte und Tradition geben, gerade was Salmoniden anbelangt. Und waren das nur Forellen oder war es auch mal vielleicht in Sachen Lachs gedacht, da irgendwie Möglichkeiten auf Salmoniden zu gehen?
Ja. Ich weiß, dass es zu DDR-Zeiten gab es so Bruthäuser, in denen Forellen vorgestreckt wurden. Das waren Forellen, die aus den Gewässern kamen. Die sind vorgestreckt worden, also die sind vermehrt worden in einem Bruthaus als kleine Setzlinge in Nebenbäche, der Hauptbäche irgendwie gesetzt worden. Und nach 2 Jahren sind die dort abgefischt worden, um sie dann in die größeren Bäche umzusetzen. Das heißt, diese Fische hatten alle genetischen Voraussetzungen, um einfach die Flucht vor dem Kormoran oder auch die Flucht vor dem Otter irgendwie zu nehmen, sich unterzustellen. Und diese Tradition gibt es noch teilweise. Also der Landesanglerverband unterhält, glaube ich, noch ein Bruthaus, wo ein sehr hochbetagter älterer Herr diesem Geschäft immer noch nachgeht. Und dann gibt es vor allen Dingen einen sehr, sehr engagierten Fliegenfischerverein aus Berlin, die sich seit Ende der 90er Jahre so dem Meerforellen, wie sagt man, der Wiederansiedlung genau, von Meerforellen und Lachsen verschrieben haben.
In Brandenburg.
Genau. Vielleicht ein bisschen, du hast ja wirklich jetzt ein bisschen historisch gefragt, wo kommt die denn eigentlich her? Klar, also die Bachforelle, muss man dazu sagen, ist ein extrem anpassungsfähiger Fisch. Wir haben jetzt hier die Meerforelle schon gehört als Fisch.
Ich habe auch gerade ein bisschen mit den Ohren geschlagen. Meerforelle, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Meerforelle ist nichts anderes als eine Bachforelle, die irgendwann entscheidet, dass sie abwandert und dann entsprechend in die Ost- oder Nordsee abwandert und sich da groß frisst und zum Laichen dann das Heimatgewässer zurückkehrt. Dieses Verhalten findet man eigentlich bei Bachforellen immer. Es sind residente Forellen, die wandern auch mal durch das Gewässer und da hört ihr auch schon raus. Diese Verbauungen sind natürlich die größte Gefahr auch für Forellen, um das Genmaterial zu verteilen, um sich besser anzupassen, aber eben auch um die Reproduktion sicherzustellen, um auch in Zeiten wärmeres Klimas eventuell mal abzuwandern in andere Bereiche und dann wiederzukehren. So ist es ja über die Evolution auch entstanden. Nicht von ungefähr kommt es ja auch, dass wenn man eine Forelle nach Neuseeland oder Patagonien bringt, dass sie sich da auf einmal verbreitet. Das ist ein extrem anpassungsfähiger Fisch. Und so war es auch hier und so ist es auch noch hier und das wird jetzt eben versucht, wieder herzustellen mit viel Einsatz. Wichtigstes ist natürlich erstmal die Laichhabitate zu schaffen und dann die Durchquerung von den Gewässern, genau. Also die frei fließenden Gewässer wieder
herzustellen. Das ist für Wanderfische
ist essentiell, genau. Ja. Und so wird es geschafft, in einem oder anderen Gewässer jetzt auch wieder wilde Populationen herzustellen. Der Lachs kommt in dem einen oder anderen Gewässer in Brandenburg wieder, die Meerforelle kommt wieder, jetzt noch nicht in enormen Zahlen, dass man da drauf fischen kann und sollte, aber es ist ein Zeichen, es ist immer ein Indikator dafür, dass es funktionieren kann.
Und selbst wenn man es noch nicht so hochhängen möchte, jetzt so an Lachsen und Meerforellen, ja, wenn wir es erstmal schaffen, die Bedingungen für Bachforellen wieder einigermaßen erträglich zu machen, dann schafft man auch für zig andere Arten irgendwie wieder Habitate, die attraktiv sind. Und ich sehe das so ein bisschen zweischneidig, weil wir haben schon jetzt 2 Mal gesagt, wir sitzen heute bei 37 Grad hier. Ich weiß nicht, wie die Prognose in Brandenburg ist und gerade was den Wasserhaushalt angeht. Also vielleicht, also ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich fürchte so, ich weiß in 15 Jahren, ob ich in 15 Jahren noch auf Forelle in Brandenburg fischen werden kann, weiß ich nicht.
Ja, das müssen wir ja sehen, denke ich mal. Aber das Wichtigste ist halt, sich dessen bewusst zu werden, was kann ich tun? Ne? Klimaanpassungsmaßnahmen, sprach ich ja schon von, Sonneneinstrahlung vermeiden, die Gewässertemperaturen zu kühlen, all das sind Maßnahmen, die relativ einfach umzusetzen werden.
In jedem Fall werden sie einfach umzusetzen. Bloß wenn ich sehe, was in Brandenburg an den Bächen passiert, irgendwie, da könnte ich heulen. Irgendwie, da gibt es diesen Wasserbodenverband, irgendwie, die halt ohne Sinn und Verstand an Bäche rangehen, die in Natura 2000 Gebieten liegen, die, weiß ich, wo die Gewässersohle rausgeholt wird, wo Totholz rausgeholt wird. Ja? Diese Totholz ist extremst wichtig. Also wir brauchen uns nicht darum kümmern, irgendwie Forellen, laichfähige Forellen einzubringen, wenn der Nachwuchs keine Chance hat, sich zu verstecken. Ja? Also das ist so widersinnig. Ja. Und solange die Gewässer in der Struktur so kaputt sind, ist sämtlicher Besatz irgendwie Nonsens. Ja? Und weiß ich nicht. Also ich bin gespannt. Und wenn sich da der Landesanglerverband schafft, irgendwie wirklich noch mehr, also noch stärker zu machen, und wahrscheinlich muss er auch gegen die starken Bauern irgendwie auch opponieren, weil sie als Landnutzer, wir sind auch Landnutzer, klar, und Naturnutzer, aber da stehen halt Interessen gegeneinander. Ja? Und es ist ein Gerangel, ein Ausgekungel, ein Geringe.
Also ihr merkt das.
Es könnt ewig zuhören, oder?
Ja, aber ihr merkt auch die Dringlichkeit in den Stimmen von Stefan und von Chris. Es ist 11:55, wenn ich das richtig verstehe, ja. für die Salmonidenanglerei in Brandenburg. Ich finde es grundsätzlich total total spannend, euch zuzuhören. Ich finde die Leidenschaft genial. Und jetzt habe ich tatsächlich Bock, also weil ich die Zeit noch nutzen möchte, wenn es in 15 Jahren nicht mehr geht, man weiß es nicht, dann will ich trotzdem sagen können, ich habe es noch probiert, Fliegen zu fischen in Brandenburg. Und das würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Episode und wagen bis dahin zu sagen, weniger Amazon über die Autobahn, dafür mehr Nuto-O-Stromtal.
Sehr gut. In der nächsten Episode dann hoffentlich Erik und ich mit der großen Herausforderung, mit der Fliegenroute einen Fisch zu fangen. Und wir haben schon ein bisschen rumgealbert. Mal gucken, wie oft wir im Baum hängen. Aber das ist ja dann eure Aufgabe.
Die rauszuholen vom Baum.
Oder uns das so beizubringen, dass es nicht ganz so oft passiert. Also, es hat wieder Spaß gemacht. Wir sind gespannt auf die nächste Folge. Chris, herzlichen Dank. Stefan, herzlichen Dank.
Euch auch, vielen Dank.
Erik, herzlichen
Spaß
Dank.
Gemacht.
Für eure Zeit. Danke.
Ja, vielen Dank euch.
Zeit Tschüss. Eins.
Ciao.
Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.